D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz.
Quadrocopter und Chilizucht, Imkerei und Guerilla-Knitting, Hallohut und Fernseh-Ausschaltcappy, Klebeband und Bäckerkisten, Bierbrauen und 3D-Drucker. Das sind nur ein paar der Projekte, die wir bisher bei Eine Stunde Netzbasteln umgesetzt haben. Und dazu begrüße ich euch heute an diesem Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz. Schön, dass ihr dabei seid. Anfang des Jahres sind wir gestartet. Heute in der 21. Sendung wollen wir mal gucken, was aus bisherigen Projekten, die wir in diesem fast einem ganzen Jahr gemacht haben, was daraus so geworden ist. Weil bei vielen Projekten, da wird man ja auch nie so richtig fertig. Und deshalb gehen wir heute in unserem großen Netzbastel-Jahresrückblick 2014 nochmal richtig in die gemischte Praxis und wir werden etwas 3D drucken, wir werden scharfe Chilis testen, wir werden eine Runde mit dem Quadrocopter fliegen, wir werden selbstgebrautes Bier degustieren und auch noch über die Zukunft, also über 2015 reden. Und das alles mit meinen beiden Gästen hier in dieser Talkrunde im Radiobüro in Neukölln. Ich begrüße Philipp Stephan, hallo.
Hallo.
Du bist einer, der auf jeden Fall Teil des Netzbastel-Kompetenzteams ist. Ich habe da so 4-5 Leute ungefähr. Ihr beide seid eigentlich Gäste aus dem Netzbastel-Kompetenzteam und ihr zeichnet euch dadurch aus, dass ihr beide schon mehrmals in der Sendung wart. Philipp, du bist Redakteur bei Make Magazine, so kann man schon sagen dazu, oder?
Genau, ja. Also wir CT Hex, das war der bisherige Name, wir benennen uns um, das ist so ein bisschen auch länger schon angekündigt, sind in die deutsche Ausgabe vom Make Magazine, diesem schon seit 10 Jahren existierenden Bastelmagazin aus den USA und wir glauben auch, dass das eigentlich eine gute Idee ist.
Wir haben hier einmal zusammen einen 3D-Drucker zusammengebaut in Hannover bei euch im Teststudio. Der hat dann nicht so richtig funktioniert, selbst beim zweiten Anlauf von der Republika hat er nicht richtig funktioniert. Dem werden wir uns gleich widmen. Und der andere Gast ist Kaspar Metz, also mein Bruder. Hallo.
Hi.
Bei so Paaren sagt man doch immer, der eine ist die bessere Hälfte vom anderen. Und bei uns ist das auch ein bisschen. Wir ergänzen uns ja, schon auch auf eine gewisse Weise. Ohne dich gäbe es die Sendung vielleicht fast gar nicht, weil du dann immer noch mehr Energie besitzt und Geduld und vielleicht auch Wissen und Kenntnisse, um dich in bestimmte Themen noch mal viel tiefer einzuarbeiten, wie zum Beispiel den 3D-Drucker oder den Quadrocopter, den wir da hinten stehen haben. Beim Bierbrauen warst du nicht so richtig beteiligt.
Aber ja, dann am Ende schon. Ne?
Probiert hast du dann auf jeden Fall auch. Und das sind also heute die beiden Gäste, das sind heute die Themen bei Eine Stunde Netzbasteln. Wir senden heute aus dem Radiobüro in Neukölln unseren Jahresrückblick und gucken auf verschiedene Projekte, die wir mal angebastelt angefangen haben und gucken, was aus denen geworden ist. Zum Beispiel der 3D-Drucker. Hallo Philipp und Kaspar, ihr sitzt schon wieder davor. Was ist gerade los damit?
Ja, ich wollte hier eigentlich was drucken und habe so ein bisschen die Sorge, dass der wieder verstopft ist.
Der ist echt so eine Art Sorgenkind.
Ja, ja.
Das ist ja ein 3D-Drucker, der ist kleiner als ein Bierkasten, der heißt Markibox. Aus durchsichtigem Plexiglas ist der zusammengesteckt, ein Quadrat fast. Und den haben Philipp wir mal zusammen in Hannover aufgebaut, in eigentlich Rekordzeit. Ich glaube, wir haben 5 Stunden oder sowas gebraucht zum Zusammenbauen. Und das klang dann damals in der Sendung so. Da hat er dann nämlich am Ende auch schon nicht richtig funktioniert. Der hat dann nämlich kein Plastik ausgespuckt. Das klang so. Also der Drucker bewegt jetzt seinen Druckkopf hin und her auf dieser Heizplatte. Aber irgendwie kommt noch kein Plastik.
Ja, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen, da muss ja ein bisschen Luft zwischen sein, damit das auch irgendwie rausfallen kann. Ne? Das ist ja jetzt so gerade, klebt die Platte unseren Ausgang zu. Aber wir können eigentlich zufrieden sein, weil wir haben keinen Motor, der rückwärts läuft oder keinen, der gar nicht läuft. Hier bewegt sich alles schon mal so, wie das sein muss beim 3D-Drucker.
In der Sendezeit schaffen wir es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, den Hasen wirklich auszudrucken. Das Experiment ist also gescheitert, aber viel wichtiger. Wir haben es geschafft, in einer Stunde Netzbasteln einen 3D-Drucker zusammenzubauen, der gerade mal 200 Euro kostet. Und ich kann das ziemlich empfehlen.
Vermutlich ist es so 80-20, dass man jetzt nochmal einen ganzen Tag kalibrieren und konfigurieren kann. Aber also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir es schaffen.
Ja, das war an Ostern. Da wollten wir einen Osterhasen ausdrucken, einen grünen mit diesem 3D-Drucker. Das hat dann später sogar mal geklappt, aber diese 80-20-Sache hat sich bewahrheitet.
Ja, also ich meine, du hast ihn dann ja wieder mitgenommen und Kaspar hat ihn weiter gebastelt, glaube ich. Ja. Und ist jetzt gerade auch wieder am Basteln. Also das ist ein
Sorgenkind. Ja, also zwischendurch auch sehr erfolgreich. Ich habe ja einige Dinge mit dem dann auch ausdrucken können.
Wir haben ja hier ein paar Sachen in der Hand, die man da, also da schon liegen. Das ist hier das Logo CT, das ist diese Computerzeitschrift, die auch verwandt ist mit eurem Bastel Make Magazine. Das ist so ein Testobjekt. Dann ist da noch so ein Rad. Was ist das?
Ja, da habe ich versucht, ein Ersatzteil für den Drucker selbst einfach mal auszudrucken, aber das ist leider eher schief rausgekommen. Das bräuchte man aber, damit Plastik rauskommt.
Damit das Plastik rauskommt.
Das ist immer noch das Problem, dass da der Mechanismus, der das, die Plastikwurst rausdrücken soll, nicht so richtig funktioniert.
Also dieses Rad, was die Plastikwurst dann da in den Hitze-Extruder schickt, der das dann auströpfelt. Das ist interessant, dass wir dann ein halbes Jahr oder noch viel später da wieder am gleichen Problem sitzen.
Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen so, im Journalismus heißt es ja auch immer, einer muss sich die Arbeit machen, der schreibt oder der das liest. Und ich glaube, hier ist es ähnlich. Das Ding ist ja so ein Kickstarter-Projekt gewesen und man kann es ja sagen, diese Firma Markybox ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden und pleite, da werden die Reste verramscht. Wir haben mit diesem Drucker vermutlich nicht auf das beste Pferd gesetzt und das ist halt doch was hier bei uns erst reift oder vielleicht dann auch gar nicht. Also es ist eigentlich schon, muss man sagen, Beta-Hardware und es ist vielleicht auch nicht symptomatisch für jeden 3D-Drucker. Also wir haben im Büro ein durchaus teureres Modell, was dann auch einfach relativ zuverlässig funktioniert. Also das ist, ich finde das relativ interessant, weil es ja eine junge Technik ist, jedenfalls in diesem Preissegment für zum selber bauen. Und das ist eindeutig ein Liebhabergerät.
Ja, sehr viel Bastelspaß.
Also oder irgendwann hat man es dann vielleicht auch nicht mehr so richtig lieb, weil eben eine bestimmte Sache nicht funktioniert. Es soll gerade dieser Plastikfaden durchgeschoben werden und das passiert nicht so richtig.
Also ich probiere jetzt trotzdem einfach mal zu drucken.
Okay.
Wie wäre das?
Klingt so, der macht sich warm, dieses Hitzebett unten fährt nach unten.
Und das Problem war halt jetzt, dass der Druckkopf verstopft war. Aber vielleicht löst es sich ja gleich.
Und so, jetzt
heizt es noch
ein bisschen. Jetzt heizt er noch ein bisschen vor. Philipp, ihr habt da ja dann einen Test gemacht mit verschiedenen 3D-Druckern. Wie hat jetzt die Markybox, die ihr auch getestet habt, dabei abgeschnitten?
Na, unser Test war dann im Wesentlichen tatsächlich so, das ist so Preis-Leistungssieger kann man nicht sagen, aber das war halt ein Preis, den wir da für das Gerät hatten, der einfach im Wesentlichen nicht konkurrenzfähig ist. Inzwischen hat sich das alles so ein bisschen geändert. Also es gibt halt von taiwanesischen Herstellern inzwischen Geräte, die kosten 500 Euro, das ist das Doppelte hiervon, aber die sind fertig. Den packt man aus und stellt ihn wie halt so ein Büro-Laserdrucker oder wie ein normales anderes Gerät, was man so kauft im Elektronikmarkt hin und dann geht er. Und dann ist so ein bisschen auch die Frage, will man seine Zeit damit verwenden, hier ein halbes Jahr sozusagen Beta-Tester zu sein oder will man vielleicht dann auch damit auch irgendwann drucken?
Ja.
Und kurze Zeit später, das war dann so, wo wir das Ding gerade durchgetestet haben, das kam dann noch im Test, ein sehr schönes Gerät aus Amerika, das hieß Printerbot, was unwesentlich teurer war, auch ein ganz toller Bausatz, komplett aus Metall und nicht halt hier aus Kunststoff, der einfach so aus dem Stand weg richtig gut druckt, wo wir dann so dachten, das ist eigentlich das wirklich gute Gerät. Und ich habe jetzt auch nochmal online geguckt, da hat eine Plattform 3dhubs.com gerade 235 Drucker getestet und zwar in so einer Art Crowd-Geschichte. Das heißt, die haben einfach alle Druckerbesitzer aufgefordert, testet das, wir werten das alles zusammen aus.
Ja.
Und da ist dann auch dieser Printerbot bei den günstigen Bausätzen, glaube ich, der Sieger gewesen.
Das heißt, den würdest du empfehlen, wenn man jetzt noch zu Weihnachten jemanden oder sich selbst einen 3D-Drucker schenken
genau,
möchte?
Genau, der heißt
Printerbot
Metal. Da gab es dann noch eine Variante aus Holz, die würde ich dann einfach überspringen, weil sich denn doch beweist, das sind ja Geräte, die eine gewisse mechanische Belastung auch aushalten müssen. Und da kommt man, glaube ich, mit Metall noch am weitesten. Und das ist echt ein schönes Gerät für ein paar hundert Euro.
Das ist schon wichtig. Wie bei Werkzeug kann man also auch als Resümee ziehen, dass man was Gescheites hat und nicht nur so ein Billigquatsch, weil sonst sorgt es schnell für Frustration.
Ja,
und
also er gibt sich gerade Mühe, aber
er spuckt eben
nicht.
Keine Wurst, keine Plastikwurst aus.
Das hat sich wieder verstopft.
Naja. Ja. Das heißt, dass mit dem dadurch, dass das Zahnrad nicht richtig funktioniert, wird das Plastik nicht reingeschoben und man kann sich dadurch dann auch kein Ersatzteil drucken von diesem Plastik.
Ich habe es ja probiert, aber das ist eher kartoffelförmig geworden und
hier so ein kleines Plastikrad aus, das sieht echt nicht besonders rund und gut aus. Ja, damit kann man auch nicht.
Mein Angebot wäre, ich drucke das mal auf unserem guten Drucker aus, das ist ein Ultimaker 2, der macht die ganz ordentlich und dann können wir mal gucken, ob wir mit diesem größeren, teuren Drucker den kleinen wieder fit kriegen, das wäre ja auch schön.
Also der Drucker wirklich eine Enttäuschung, nicht nur dadurch, dass man merkt, wenn man so Push-Hardware hat, dass man dann keine guten Resultate machen kann, dann die Lust verliert vielleicht daran, sondern auch in dem Sinne, dass dieses ganze Crowdfunding nicht seriös abgelaufen ist und diese Firma jetzt irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist.
Genau, da werden jetzt noch die Reste irgendwie verkauft über irgendeinen Gläubiger, der eigentlich sozusagen noch Geld kriegt von dieser Markybox-Firma. Das ist einfach schiefgegangen, würde ich sagen. Also muss man auch ein bisschen aufpassen, was Crowdfunding-Projekte angeht. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht.
und ne, sowas dauert.
Darauf sollte man also bei Crowdfunding-Projekten so ein bisschen achten.
Genau, vor allen Dingen, die haben ja auch 2 Jahre gebraucht, um das sozusagen zu verschicken. Und in der Zeit ist sozusagen dieser Preisvorteil, so wir bauen den billigsten Drucker, dann auch wieder eingeschmolzen. Also lieber gucken, was jetzt auf dem Markt ist und wo schon mal jemand anders mitgearbeitet hat.
Ich habe ja so einen Rant geschrieben über 3D-Drucker im Fluter-Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da habe ich halt gesagt, dass 3D-Drucker überhaupt nicht die Erwartungen, die man an sie so hat, dass sie alles ganz toll ausdrucken können und wir demnächst nie wieder was einkaufen müssen.
Naja, aber das sind auch die ersten Geräte und wenn man sich das erste Apple iPhone anschaut, die Idee ist gleich eigentlich, aber die Ausführung halt ganz anders.
Ja klar, also es gibt ja auch gute Drucker. Ich bin ganz froh, dass wir uns einen gekauft haben im Büro und es entwickelt sich auch immer weiter. Und eine schöne Sache, die ich nochmal gelesen habe, ist, dass es ja gar nicht nur um den 3D-Drucker geht. Es geht ja um das Basteln, das Kreativsein an sich. Irgendein Zitat war da in diese Makerspaces kommen die Leute, weil sie vom 3D-Drucker gehört haben. Sie bleiben dann aber, weil es dort andere Geräte gibt, zum Beispiel eine Lasercutter, zum Beispiel eine Fräse, weil sich dann rausstellt, es ist gar nicht die Antwort auf alles. Es kann sehr viele schöne Sachen machen, aber man sollte diesen 3D-Drucker, auch wenn es so ein bisschen das Beispielgerät der Bewegung ist, irgendwie auch nicht überbewerten, finde ich.
Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend bei D-Radio Wissen. Wir machen heute Jahresrückblick und gucken auf verschiedene Projekte, die wir im letzten Jahr in den 20 Folgen vorher, vor dieser 21. Folge gebastelt haben, zum Beispiel den 3D-Drucker, der aber eher sich als Schrott erwiesen hat. Nicht besonders schrottig, sondern sehr scharf und sehr lecker sind die Chilis geworden, die wir im Frühling, Sommer dieses Jahres im Prinzessinnengarten, das ist so ein Urban Gardening Garten, so könnte man das nennen, oder? Ein bisschen bescheuertes Wort, in Berlin-Kreuzberg angepflanzt haben, zusammen mit Volker Tripp, der ist ein echter Chili-Experte, so klang das damals.
Wir haben ganz generell eigentlich bestimmte Arten von Chili-Pflanzen hier nach draußen gesetzt, und zwar diejenigen, die hier mit unserem Klima noch einigermaßen gut zurechtkommen. Die Sorten, die ein wirklich wärmeres Klima brauchen, haben wir ins Gewächshaus gesetzt.
Volker Tripp war das, der Chili-Experte, der Chili-Checker, mit dem wir die Netzbastelsendung zu Chili-Pflanzen gemacht haben. Der hatte ein Riesenprojekt gehabt, über 100 verschiedene Chili-Sorten und Pflanzen angepflanzt in den Prinzessinnengärten. Das ist hier eine, die auch aus dieser Sendung gekommen ist. Das ist eine orangene, die sieht ein bisschen aus wie eine Paprika, oder? Ein bisschen länglicher noch, wie würdet ihr die beschreiben?
Unten ja, hat sie 2 Zentimeter lang.
Eine gelbliche Spitze.
Ja.
Die Pflanze dazu, die habe ich bekommen bei dem Forumstreffen von hotpain.de. Die Pflanze ist dann gewachsen auf meinem Balkon und hat bestimmt 20, 30 Früchte getragen. Ich habe sie gedüngt mit so Wurmdünger und dann später, jetzt als es kälter wurde, habe ich sie dir, Kasper, gegeben.
Ja, und da die tragen jetzt die dann weiter. Wurden orange.
Genau, also eigentlich die Sache war auf jeden Fall viel erfolgreicher als der 3D-Drucker. Die Chili-Angelegenheit. Und ich habe heute jetzt nochmal mit Volker telefoniert vorhin und habe mir mal erklären lassen, was das überhaupt für eine Chilisorte ist. Und ich habe ihn aber als erstes gefragt, wie denn seine Ernte jetzt hier von diesen über 100 Chilisorten in den Pflanzenkisten im Prinzessinnengarten in Kreuzberg gelaufen ist.
Die Ernte war ziemlich gut und zwar bei allen sogar überraschend gut. Ich hätte selber gar nicht erwartet, dass insbesondere in den Freibeeten draußen sich die Pflanzen so toll entwickeln würden. Aber tatsächlich war es so, die sind riesengroß geworden und eigentlich haben auch alle Früchte abgeworfen. Die einen natürlich ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, wie es immer so ist. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Projekt und finde, das war ein schöner Erfolg.
Das heißt, ihr macht das nächstes Jahr wieder?
Das wird sich wiederholen, allerdings nicht ganz in derselben Größe, denn diesmal war es ja schon wirklich ziemlich üppig mit über 100 Pflanzen. Wir werden ungefähr das halb so groß machen im kommenden Jahr, aber angedacht ist es eben auch wieder und die Anzucht läuft auch schon.
Und was hast du gelernt jetzt? Also was wirst du nächstes Jahr anders machen?
Was ich für mich persönlich gelernt habe, war vor allen Dingen die Einsicht, wie wichtig das Erdvolumen ist, was so einer Pflanze zur Verfügung steht. Also tatsächlich habe ich gesehen, in den großen Körben, in denen wir die Pflanzen da angebaut haben, mit über 100 Liter Erdvolumen, werden sie dann tatsächlich deutlich größer, als wenn man sie in einem 15 oder 20 Liter Kübel anbaut.
Okay, und was habt ihr dann gemacht aus den ganzen Chilis? War ja bestimmt ein Riesenüberfluss. Oder wurden die alle schon vorher von irgendwelchen Leuten, die da im Prinzessinnengarten waren, geklaut und weggegessen?
Naja, also das mit dem Klauen ist tatsächlich ein Problem. Allerdings hielt es sich noch einigermaßen in Grenzen in diesem Jahr. Die meisten der Chilis sind entweder so direkt verkauft worden an Leute, die sich die im Garten abgeholt haben. Aber das Restaurant, was es dort gibt, hat auch einige verarbeitet in den Speisen, die da angeboten werden, und einige Hot Sauces hergestellt, also so scharfe Soßen. Das war so die Hauptverwendung. Ich selber habe dann auch noch Pulver hergestellt, vor allen Dingen aus den ganz, ganz scharfen Sorten, so wie Carolina Reaper, denn die kann man ansonsten kaum verwenden für irgendwas.
Ich habe ja von dir wieder so eine Pflanze bekommen, die ist auch super gewachsen, auf dem Balkon dann erstmal den ganzen Sommer über. Und da sind jetzt bestimmt noch 15, 20 Pflanzen, die jetzt noch so nachreifen, obwohl es ja eigentlich schon Winter ist. Und die heißt Peruana oder so, aber ich kann das Schild nicht richtig entziffern. Ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, wie heißt die denn?
Peruviano Arancio wahrscheinlich. Also sind es orangefarbene Früchte?
Genau.
Genau, dann ist es die Peruviano Arancio, das ist eine Baccatum-Sorte, wie der Name schon sagt, aus Peru.
Die ist auch echt ganz schön gut scharf, also gerade oben natürlich dann.
Ja, genau. Ist auch eine Sorte, die sich ganz gut zum Trocknen eignet, weil dann aus dem Geschmack bzw. aus der Schärfe diese sehr harte Kante so ein bisschen rausgenommen wird. Und dann ist es eigentlich ganz angenehm scharf und so ein bisschen würzig. Also eignet sich dann auch tatsächlich ziemlich gut, wenn man so südamerikanische Gerichte herstellen möchte.
Und wo würde man die, wie würde man die trocknen?
Das kann man unterschiedlich machen. Man kann, also die ist ja relativ dünnwandig und je dünnwandiger die Chilis sind, desto besser lassen sie sich ganz generell trocknen. Wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick hat, dann kann man so einen Chili-Zopf flechten, eine sogenannte Ristra, und die einfach zum Trocknen aufhängen. Die schonendste Methode ist, wenn man einen Dörrautomaten benutzt, wo die einfach nur mit ein bisschen heißer Luft über einen Zeitraum von 8, 9, 10 Stunden langsam getrocknet werden. Und das erhält eigentlich am besten das Aroma. Die Schärfe geht ohnehin nicht wirklich kaputt, aber das Aroma bleibt ganz gut erhalten. Und außerdem kann man die Samen hinterher auch ganz gut noch verwenden, um die neu auszusäen.
Da muss man schon bald wieder anfangen, wenn man für die nächste Chili-Saison von ganz Anfang dabei sein will mit Einpflanzen, oder?
Ja, jedenfalls dann, wenn man hier in unseren Breitengraden anbaut, insbesondere draußen. Und also wenn man kein Gewächshaus zur Verfügung hat, denn ansonsten hat man hinterher halt keine besonders schöne Ernte. Also die Anzucht für die neue Saison läuft auch bei mir schon wieder und die ersten sind auch schon gekeimt. Also tatsächlich, man sollte so Ende November, Anfang Dezember anfangen, wenn man dann im Juli, August eine schöne Ernte haben möchte.
Volker Tripp war das, der Chili-Experte. Mit dem habe ich heute telefoniert zu seinen Zuchtergebnissen, zu seiner Ernte von Chili-Pflanzen. Eine Chili-Pflanze, die wir geerntet haben, ist eben diese Peruviana Arancio, so heißt die. Diese orangene Chili, die liegt hier vor uns. Und jetzt probieren wir mal ein Stück, oder? Philipp, machst du mit?
Ich mach mit.
Schauen wir mal, ob wir die harte Kante noch schmecken.
Genau, das ist so, man kann da auf jeden Fall so sprechen wie von Wein oder auch Bier. Bier werden wir nachher auch noch probieren. Jetzt erstmal hier so Scheiben runtergeschnitten.
Na, oben am Stiel sind sie immer besonders scharf.
Unten sind sie ja nicht so besonders scharf, deswegen nehme ich hier mal so eine ganze Scheibe. Mhm. Schmeckt eigentlich fast nach Paprika.
Ich bin daher auch mal reingefallen. Also ich darf ja verraten, du hattest mir schon mal eine mitgebracht.
Ja.
Und hab die dann so von unten weggeknabbert und dachte, na, ist ja gar nichts. Und bin dann sozusagen diesen einen Millimeter weitergekommen, wo dann die Samen auch anfangen. Und dann wurde es auf einmal höllisch scharf.
Ja, genau. Das ist ja auch so, das habe ich in dieser Chili-Sendung gelernt, dass
das wird jetzt schon
das
scharf.
Scharfe der Chili eben nicht die Kerne sind und auch nicht das untere, das äußere, sondern das ist hier dieses Weißliche in der Mitte. Das ist das Scharfe.
Was man jetzt bei der Paprika dann eher so wegschneidet, wenn man sie...
Genau, das ist das, was die Schärfe wirklich trägt, das Capsaicin enthält. Also nochmal ein Stück dazu, aber ich finde, es hat auch ein gewisses Aroma.
Also ich finde das sehr lecker. Ich habe dann auch die Hälfte davon schon in irgendein Gericht gepackt, also die untere. Und den Rest dann jetzt bei mir getrocknet. Und es wartet noch auf ein scharfes Gericht, wo es demnächst mal reinkommt.
Jetzt könnte man natürlich gleich wieder neu anpflanzen, aber also mein Problem ein bisschen mit dieser Sendung ist, dass es so viele spannende Sachen zu basteln gibt und Hobbys zu entdecken gibt und Leute, die dafür total blühen, dass ich mich gar nicht für eine Sache so richtig entscheiden kann. Geht es dir auch ein bisschen so?
Ja, also ich meine, gerade als ich das Interview jetzt gehört habe, dachte ich, oh ja, ich habe jetzt auch ein paar Samen davon, die kann ich ja jetzt gerade noch anziehen vielleicht, dass ich dann nächstes Jahr selber auch sowas habe. Ich glaube, Pflanzen sind ganz praktisch, weil da muss man außer gießen und so ein bisschen drauf achten, nicht viel tun. Das ist so ein Langzeitprojekt. Gerade im Gegensatz zum 3D-Drucker, die Natur hat das schon relativ gut entwickelt.
Ja, das stimmt.
Da muss man dann eigentlich gar nicht so viel tun. Insofern so solche Projekte, so Haus- und Hofgeschichten, das finde ich ganz gut.
Ja,
das so
man muss schon läuft. Auch vieles dafür tun. Man muss dann düngen, dann wieder Sachen abschnibbeln und immer so den Pflanzen Liebe geben, dass sie sich dann so freuen. Naja. Das ist eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend und wir haben gerade Chili probiert und ein anderes Bastelprojekt, was auch sehr viel Liebe braucht und Zuwendung, würde ich mal sagen, Kasper, ist der Quadrocopter, die Drohne, die wir im August zusammengebaut haben.
Ja, noch so ein Tier, das fliegt aber sehr gut.
Mittlerweile. Wir hatten ja am Anfang erstmal eine Bruchlandung, das war auf einer Wiese irgendwo in Bayern im Sommer. Und das war eigentlich der erste richtige Flug und dann ist er uns spiralförmig abgehauen.
Da mussten wir ganz schön rennen, ja.
Die Verzweiflung ist meiner Stimme dann immer deutlicher anzuhören. Und los geht's! Er dreht sich ganz wahnsinnig schnell.
Immer im Kreis?
Wie ein Karussell schraubt sich der
Quadrocopter in die Luft. Warum macht er das? Was ist das denn jetzt? Oh nein. Da stimmt was nicht. Hoffentlich kommt er wieder runter. Der schraubt sich wirklich richtig so mit ein paar Umdrehungen. Du hast ihn wohl falsch programmiert.
Ja, vielleicht. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf, dass er wieder landen soll.
Jetzt kommt er wieder runter.
Und dreht sich dabei auch. Das wird ein ganz schönes Karussellvideo.
Oh ja.
Es rudelt auch ein bisschen in die falsche Richtung, da wo die Bäume sind.
Return to launch, bitte.
Ja, ja, ja.
Und jetzt ist er ganz woanders. Der Wind hat ihn ganz schön abgetrieben. Ich renne über die Wiese dem Quadrocopter hinterher. Langsam ist es nicht mehr witzig. Was ist das?
Ich renne mal da hinterher, oder?
Ja.
Und dann habe ich das Mikrofon auf die Seite gelegt und bin dem Quadrocopter hinterhergerannt. Und der lag dann irgendwo auf einem Stoppelacker, auf einem abgemähten Kornfeld und war zum Glück nicht besonders beschädigt.
Und ihr habt auch Glück gehabt, finde ich. Also ich meine, ich habe schon Stories gehört, die sind einfach nicht mehr aufgetaucht. Also ein abgemähter Acker ist ja super, aber wenn man so ein Ding im Maisfeld verliert, ist im Wesentlichen Ende. Also
wir haben uns auch extra einen großen Raum gesucht dafür und hatten auch schon so ein bisschen den Verdacht, dass in der Empfangselektronik von den Funksignalen was nicht stimmen konnte. Und das war es dann auch.
Da war die Fernsteuerung kaputt, ne? Der hat dann nicht richtig die Signale.
Der hat eigentlich genau gemacht, was er sollte, nämlich immer so ein bisschen schief alle Kanäle.
Und dann ist er eben schief geflogen, hat sich deswegen wie so eine Schraube gedreht. Das Video davon gibt es auch immer noch auf deradiowissen.de zu sehen, von diesem komischen Flug, wo wir ihn dann zum Glück wiedergefunden haben. Jetzt ist er hier und sitzt in einer Kiste und ich würde sagen, wir fliegen ihn jetzt mal. Jetzt sind wir rausgegangen in den Hinterhof vom Radiobüro. Der schließt sich an eine Art Spielplatz- und Jugendclub-Gelände in Neukölln. Und da piept hier gerade schon die Drohne, die wir gleich starten lassen wollen. Was war das jetzt für ein Geräusch?
Das macht die immer, wenn man sie einschaltet. Quasi das Erfolgsgeräusch, alles funktioniert. Weil da gibt es so viel, was schiefgehen kann. Das ist gut, wenn die mit Tönen mit einem spricht.
Genau, die blinkt auch jetzt in Blau, in Rot. Gerade hat sie auch noch kurz grün geblinkt. Und du hast eine große Fernbedienung um deinen Bauch hängen. Dieser Quadrocopter ist größer als ein Plattenspieler. Ist ein ziemlich mächtiges Teil mit 4 Propellern. Vorne ist er blau, hinten ist er ein bisschen schwarz. Der hat auch eine Kamera, eine Videokamera drin. Und jetzt, was ist der Plan? Also was sollen wir machen?
Na, ich fliege jetzt einfach mal hier im Hinterhof eine kleine Runde. Weil leider regnet es jetzt auch.
Genau, das sollte man dann nicht allzu lange machen. Aber wir müssen zumindest beweisen, dass dieses Projekt nicht ganz schief gelaufen ist, als wir es im Sommer gemacht haben. Start. Jetzt piept der, jetzt muss man ein paar Schritte zurücktreten, oder?
Und dann starten wir mal.
Und tatsächlich, das Ding hebt ab. Die Blätter, die am Boden noch liegen, werden weggeblasen. Und jetzt ist es ungefähr auf fast schon 2 Metern, steht über mir. Hallo, Herr Quadrocopter. Wahnsinnig windig, wenn man drunter steht. Und er steht wirklich wie festgenagelt in der Luft. Achtung, da ist ein Baum. Die Videokamera filmt uns von oben. Das Ganze könnte man Droney nennen, anstatt Selfie. Und jetzt hat sie gerade wirklich die Äste von ein paar Bäumen abgeschnitten, an denen es vorbeigefahren ist. Das war ja gar kein Problem.
Ja, es ist gar nicht so einfach hier im Hinterhof, weil die Winde doch...
Ja.
Seltsam weht. Okay. Und ich vor allem hier auch kein GPS-Signal habe.
Das GPS-Signal sorgt dafür, dass das Ganze stabilisiert ist. Wir könnten jetzt hier noch über den Spielplatz fliegen und jetzt ist sie wieder noch niedriger auf 1,50 Meter, steht hier einfach so im Raum, es passiert fast nichts, aber funktioniert exzellent. Was war das Höchste, was du damit geflogen bist?
Ach so, 300, 400 Meter schon. Das geht auch echt easy.
Das ist schon echt eine krasse Angelegenheit. Da wie viele Blätter da am Boden weggeblasen werden. Philipp macht Fotos. Super, also das funktioniert schon. Was hast du jetzt so gelernt über Quadrocopter in diesem, seitdem wir die Sendung gemacht haben?
Ja, man sollte sich immer gut vorbereiten. Man sollte echt alles verstehen, was diese Drohnen machen, weil da kann halt sehr viel schief gehen. Also der Akku kann ausfallen, irgendwelche Kabel können nicht richtig drin sein und vor allem halt auch Softwareprobleme, ne? Also die ist mir schon ein paar Mal abgestürzt. Oder uns, könnte man sagen. Und sehr oft waren halt Softwareprobleme schuld. Also ein Bug war zum Beispiel, dass der Kompass nicht richtig eingestellt war, weil die Software, mit der man das macht auf dem Computer, einen Bug hatte und das dann nicht richtig gespeichert hat. Und dadurch ist sie dann ab und zu einfach so in riesige Spiralen verfallen und mir 2-mal weggeflogen. Einmal hatte ich echt Glück, dass sie dann in einem Baum gelandet ist.
Okay, es klingt relativ irrational, dieses Verhalten manchmal, aber meistens war es gut.
Also nachdem ich das dann rausgefunden habe, ist eigentlich alles super.
Und was würdest du jetzt empfehlen, falls man sich zu Weihnachten nicht einen 3D-Drucker oder eine Chili-Pflanze, sondern einen Quadrocopter holen möchte? Was sollte man dann machen?
Das geht ja bei sehr wenig Geld schon los. Man kann sich für, ich glaube, irgendwie unter 50 Euro so kleine Zimmerdrohnen kaufen, die bestimmt sehr viel Spaß machen, aber dann auch recht schnell kaputt sind. Aber auch für einige 100 Euro kriegt man schon echt gute Geräte fertig, auspacken und losfliegen. Was wir jetzt hier haben, ist natürlich was anderes, nochmal eine selbstgebaute, die auch schon eher leistungsstark ist. Also
die hat auch insgesamt schon über 1000 Euro gekostet, ne?
Ich will es gar nicht so genau wissen. Ne? Aber da hat man halt dann auch den Bastelspaß, um den es geht. Und wenn man das machen möchte, da würde ich jetzt gar keine konkrete Empfehlung abgeben, weil sich da so viel auch tut.
Das sind also verschiedene dann so kompliziertere Projekte. Und das ist Kaspar Metz, mein Bruder. Ich bin Moritz Metz und wir sind hier bei einer Stunde Netzbasteln und fliegen mit einem Quadrocopter im Winterregen von Berlin-Neukölln, aber eigentlich nur, um zu beweisen, dass der Quadrocopter jetzt eben auch funktioniert, weil im Sommer, da war er noch ein bisschen flugunfähiger gewesen. Man kann richtig so Routen fliegen lassen. Ne? Wir hätten jetzt auch sagen können, flieg davor bis zum Rathaus Neukölln und dann bis zum neuen Zentrum Kreuzberg und dann wieder zurück.
Könnte man, aber eine Sache, die ich halt auch gelernt habe, in der Stadt sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Gerade die automatischen Flüge, da kann halt echt viel schiefgehen und ich fliege eigentlich immer eher nur so, dass er jederzeit überall, wo er gerade ist, landen kann. Aber würde schon gehen.
Was auch ging, war Bierbrauen. Das war auch eine Sache, die wir in einer Stunde Netzbasteln in diesem Jahr gemacht haben. Und ein paar Flaschen sind noch da. Und die probieren wir gleich mal oben wieder zu Hause im Studio.
D-Radio Wissen.
Ein Quadrocopter, der jetzt endlich fliegt. Eine Chili-Pflanze, die richtig scharf geworden ist. Ein 3D-Drucker, der immer noch nicht so richtig funktioniert. Das ist ungefähr das, was wir in eine Stunde Netzbasteln heute am Mittwochabend schon erlebt haben. Das sind alles alte Projekte aus dem Jahr 2014, die wir ausprobieren wollen. Eigentlich war es ein ganz gutes Geschäftsjahr für eine Stunde Netzbasteln. Philipp und Kaspar sind die beiden Gäste. Hallo.
Hi.
So, wir sind wieder zurück oben im Studio, im Radiobüro. Und hier ist ein Kasten mit verschiedenen Flaschen. Und zu Ehren dieses Jahres wollen wir jetzt mal ein Bier aufmachen, allerdings ein selbstgebrautes. Das sind die letzten drei Flaschen von dem regulär selbstgebrauten Bier. Das haben wir auch irgendwann im Juli gemacht. Da war Andreas Bog zu Gast, Bierexperte. Und wir haben da eben selber so einen Bottich genommen und selber 20 Liter Bier gebraut. Christian Grasse und ich haben das gemacht. Und das klang so. Ein Spitzengeräusch ist es, wenn Wasser, kochendes Wasser in einen Bierbraueimer gefüllt wird von einem Brewkit. So, jetzt müssen wir diese braune Soße mit 1,5 Liter Wasser, da brauchen wir jetzt also noch 0,5 Liter dazu. Was machst du gerade, Christian?
Ich kratze jetzt schon mal den Rest hier aus dieser Dose raus, weil es fließt jetzt nicht mehr, weil es wirklich sehr zähflüssig, honigartige Konsistenz. Und wir wollen ja alles haben hier von diesem Extrakt.
Da stand also dann dieser Bierbottich für einige Wochen in der Badewanne im Radiobüro und hat dann darauf gewartet, dass er wieder abgezapft wird. Ich habe es dann abgezapft, dann mussten die Flaschen ja nochmal 3 Wochen nachziehen. So ist der übliche Prozess beim Bierbrauen, oder?
Also ich habe es jetzt auch erst einmal zu Hause gemacht mit einem anderen Brauset. Das war auch so in etwa, genau. Und das war zum Glück nicht Badewannengröße, weil das war so ein kleineres Set, wo dann nur 4-5 Liter bei rauskommen. Das ließ sich dann noch ganz angenehm in die Ecke stellen und auch in der Küche machen.
Hier war das halt eben dieser 20-Liter-Bottich, der jetzt hier immer noch im Radiobüro rumliegt. Gute Ausrüstung, wurde leider jetzt nicht groß weiterverwendet. Falls jemand diesen Bottich haben möchte, soll er sich einfach bei uns melden, per E-Mail oder Twitter. Der Kontakt steht auf netzbasteln.de, wie auch einige Fotos zum Beispiel von unserem Quadrocopter-Rundflug gerade eben. Jetzt aber Thema Bier. Selbstgebrautes Bier, habe ich dann irgendwie gelernt, kann ganz unterschiedlich schmecken. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal 1-2 von diesen Flaschen auf. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch gut ist, weil da steht ja nichts drauf von Mindesthaltbarkeitsdatum. Habt ihr ein Feuerzeug oder sowas?
Das wird ja noch ganz gut gereift sein jetzt auch. Ich habe ein Feuerzeug.
Flaschenöffner könnte man sich jetzt auch noch einen mit 3D ausdrucken. Aber dann würde das Bier auf jeden Fall verschimmelt sein. So, 3 Gläser stehen auch bereit und wir machen jetzt hier wie die Chili-Konnoisseure einen auf Degustieren.
Bei meinem Bier, was ich gebraut hatte, war die Kohlensäure ja zu viel. Also ich sehe das jetzt gerade, wo du es einschenkst. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Das schäumt wie so ein normales
Riecht auch fein.
Bier. Bei mir war es dann beim Aufmachen immer so eine kleine Explosion und es hatte dafür eine sehr feine Säure tatsächlich, Kohlensäure. Okay. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe, was ich da falsch oder richtig gemacht habe.
ja. Ja. Also ich habe da halt immer so ungefähr versucht, 7 Milliliter reinzugeben von diesem Malzextrakt am Ende in die Flasche, dass das dann noch weiter gären kann. Das war aber unterschiedlich viel, deswegen schmeckt jede von diesen verschiedenen Flaschen, die hier noch stehen, wahrscheinlich auch unterschiedlich. Also, Prost.
Prost.
Auf 2014.
Schnuppern.
Genau, erstmal riechen.
Wichtig. Ja, ich war neulich in der Brauereiführung und habe das gelernt. Einmal mit geschlossenem Mund riechen und dann nochmal mit offenem Mund dann riechen, dann würde man nochmal andere Aromen bekommen. Und gerne auch mal einen großen Schluck trinken, weil man bei einem kleinen Schluck nicht immer alles schmeckt. Es schmeckt ein bisschen wie Apfelschorle.
Ja, ja.
Aber durchaus nicht...
würzig.
Ja. Durchaus nicht schlimm. Also trinken.
Genau. Es schmeckt noch ungefähr genauso wie die ersten Flaschen, die ich dann nach diesen 2-3 Wochen Reifezeit aufgemacht habe im August. Echt ziemlich ähnlich, genau. Also
es hat auch so eine Champagnerqualität fast. Mhm.
Das Gefühl also auf der Zunge, dieses leichte Kribbeln.
Wenn ich es eingieße, es hat schon sehr feinen Schaum. Also es ist wesentlich besser als mein Ale. Was ist das für eine Sorte?
Das ist ein Lagerbier, also wie ein helles. Und das war aber einfach nur so ein Brewkit. Also es war halt so eine komische, zähe, sirupartige Flüssigkeit, die wir da halt in diesen Bottich reingeleert haben. Was schon ein bisschen wie so ein Granulatkaffee, den man halt einfach nur so aufschüttet. Das war jetzt nichts Besonderes. Ne? Also es kann noch weitergehen, aber man kann es trinken.
Mein Brauset fing ja ein bisschen vorher an, da gab es tatsächlich Hopfenpellets und es gab Gerstenmalz sozusagen in der Tüte. Und
da musstest du dann richtig das so kochen, oder?
Genau, es war auch eine kleine Sauerei, weil wenn man denn diese Maische gekocht hat, also dieses Malz im Wasser, genau das, was du da jetzt gerade in der Hand
hältst. Ich hole gerade so einen Sack raus, Maischpaket für 20 Liter Bier, altes Helles. Habe ich damals auch mitbestellt gehabt.
Flocken aus der Ferne.
Ja, oder wie so Getreide, geschrotetes.
Ja, ist es ja auch.
Genau.
Genau, das kocht man denn und dann muss man das rausfiltern. Und
braucht man große Töpfe?
Man braucht große Töpfe, weil das sind so ungefähr 10 Liter Flüssigkeit, die man da hier und da hat. Also man braucht eigentlich 2 große Töpfe. Ohne ist es kompliziert und es klebt hinterher auch alles in der Küche, weil diese Maische ja im Wesentlichen stärker in Wasser gelöst ist. Und das ist ja Zuckerwasser im weitesten Sinne.
Diesen Brauereigeruch muss man wahrscheinlich auch mögen.
Ich habe mich dann auch sehr gefreut, das war so ein Geruch an früher. Ich habe früher im Windschatten der Neuköllner Brauerei hier, der Schultheiß Brauerei gewohnt in Britz. Und diesen Geruch, als ich das bei mir in der Küche angekocht habe, dachte ich, das war das, was man immer von der Brauerei roch. Die ist ja direkt hier eigentlich nebenan, allerdings inzwischen
geschlossen. Die alte Kindelbrauerei, die ist schon geschlossen, da wird noch Rollbergbier gebraut. Das ist ziemlich lecker und schmeckt besser als wahrscheinlich das Kindelbier von früher. Aber jetzt so insgesamt habe ich auch gemerkt, an diesem Hobby Bierbrauen, obwohl das total spannend ist und man sich da mit der ganzen Chemie auseinandersetzen kann und dann eben mit Freunden schön Bier trinken kann danach, war es mir doch auch ein bisschen zu aufwendig. Man musste hier diesen Bottich dann vorher desinfizieren. Wenn ich jetzt nochmal was damit brauen würde, müsste man nochmal ganz sorgfältig waschen, dann diese ganzen Flaschen zu desinfizieren. Das war auch total aufwendig. Wie hast du das gemacht?
Ja, bei mir, ich brauchte ja nur 8 Flaschen am Ende. Die habe ich dann genau in meinen Ofen gekriegt und habe sie da einfach dann 20 Minuten bei über 100 Grad per Hitze desinfiziert. Und ich glaube, es hat auch funktioniert, auch wenn ich so das Gefühl hatte, jede Flasche hat ein bisschen anders geschmeckt. Und was mir da so ein bisschen fehlt, ist die Wiederholbarkeit. Ich weiß halt nicht genau, wenn ich sage, das schmeckt jetzt aber richtig gut und ich war zufrieden mit meinem Bier und die Kollegen, die es probiert haben, auch. Ich weiß nicht genau, war das jetzt, weil ich es richtig gemacht habe oder weil ich da mit den Fingern dran gepackt habe und dann da irgendein anderes Bakterium sich noch ausgebreitet hat. Aber Hauptsache es schmeckt am Ende,
Es schmeckt und Andreas Bock, der Bierexperte, der da in der Sendung war, hat auch gemeint, man kann nicht so viel falsch machen. Man riecht schon, dass das Bier nicht mehr gut ist, wenn es nicht mehr gut ist. Wobei ich sagen muss, dass ich von anderen Bieren am Tag danach weniger Kopfweh hatte. Das dann schon. Eine Stunde Netzbasteln. Der Jahresrückblick 2014 neigt sich langsam dem Ende zu. Wir wollten heute eben verschiedene Sachen, die wir angebastelt hatten, noch zu Ende bringen. Der Quadrocopter fliegt.
Ja.
Der 3D-Drucker. Tja. Nicht so. Das Bier kickt immer noch irgendwie ganz gut. Schmeckt ganz gut. Die Chilis, die brennen und jetzt war das so ein Jahr, in dem ich schon finde, dass an dieser, vielleicht ist es aber auch nur die eigene Erfahrung oder die eigene Wahrnehmung, dass die Bastelwelt im Netz also immer größer geworden ist. Auf Instagram gibt es ganz viele Leute, die irgendwas machen, dann auf YouTube natürlich sowieso Anleitungen und bei Twitter gibt es auch immer mehr so Bastelleute, selbst so die Baumärkte haben irgendwelche Heimwerker-Blogs. Beobachtet ihr es auch so, dass das so größer wird wieder?
Ja, total. Also das sind alles Dinge, die man gar nicht für möglich gehalten hätte, dass man die selber machen kann. Selbst Bier brauen, ist doch super. Und
durchs Netz wird es halt so einfach.
Früher war das echt viel schwieriger, solches Wissen sich anzueignen.
Und wenn ja, es verstärkt sich halt dadurch, ne, dass Leute durch das Internet auch die Möglichkeit haben, darüber zu reden, darüber zu schreiben, was sie da tun, andere zu motivieren. Und das beobachte ich auch. Und ich werde das auch versuchen, noch viel stärker bei meiner Arbeit jetzt einzubringen. Und weil nämlich die Kreativen sind ja die Community, das sind ja die Leute. Das müssen sich nicht Leute in irgendwelchen Bürogebäuden ausdenken, sondern da geht man zu den Leuten hin, die es eh schon gemacht hat und sagt, ist ja doll. Zeig uns das mal.
Und im Netz kann sich halt für jedes Kleinstthema eine Expertengruppe sehr schnell finden, die sich gar nicht persönlich kennen müssen oder treffen müssen.
Und es ist auch gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dieses ganze Land der Tüftler. Wenn jetzt alle Kids einen 3D-Drucker zu Weihnachten geschenkt bekommen, dann werden die bestimmt später mal irgendwie Designer oder Wirtschaftsingenieur oder irgendwas Abgefahrenes, was dann noch hier die Standortqualitäten weiterhin sichern.
Oder 3D-Drucker-Ingenieur, wenn sie eine Markibox bekommen.
Also ich höre auf jeden Fall, ich war auf einer Veranstaltung neulich mit Lehrern, da ist ein großes Interesse dran, das jetzt auch im Unterricht überall einzusetzen. Das wird zum Teil ja schon gemacht. Wir haben auf den Maker-Fairs auch coole Schulen, die dann sozusagen mit ihren Kindern tolle Sachen machen. Aber das wird auch als Lehrinhalt interessant, was ja klar ist, weil das genau wie es bereitet vor, diese ganze MINT-Geschichte, will man die Leute begeistern und wenn sie denn mit dem Quadrocopter fliegen und sich denn darüber auch so ein bisschen für die Programmierung und die Technik interessieren, ist das, glaube ich, viel besser als jeder trockene Lehrstoff.
Ja, das ist ja auch die Denkweise, die man sich da aneignen kann. Alles ist möglich, ich muss es nur recherchieren und einfach mich trauen und einfach machen und warum nicht einen Quadrocopter mit einem 3D-Drucker verbinden, der dann irgendwas in die Luft druckt und so, ne?
Ja, könnte man machen. Es gibt auf jeden Fall so Stifte, die so Plastikwürste ausgeben, da kann man dann in die Luft schreiben.
Ach, cool.
Und das trocknet dann ganz schnell oder kühlt ab, sodass es dann eben fest wird.
Also aus dem Projekt. Meine Erfahrung der letzten Jahre ist eigentlich immer, wenn ich mir sowas Lustiges ausdenke und dann ins Internet gucke, hat es bereits jemand wenigstens in Ansätzen schon gemacht. Also das ist einerseits so ein bisschen, okay, keine Idee ist wirklich neu, aber das heißt, dass da wirklich so ein Riesenpool aus Ideen und aus tatsächlich Möglichkeiten und Bauteilen, Versatzstücken ist, aus dem man eigentlich nur schöpfen muss.
Dann können wir also zusammen resümieren, 2015 wird wahrscheinlich auch ein mindestens genauso spannendes Basteljahr werden wie 2014.
Ganz bestimmt.
Wir gucken auch gerade, dass wir das irgendwie vielleicht noch so als Maker-Bastel irgendwie ja ausrufen werden. Da überlegen wir uns gerade was mit ganz vielen anderen Communities. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Okay, ihr werdet es dann wahrscheinlich auch hören hier bei einer Stunde Netzbasteln. Das war die letzte Sendung des Jahres. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dass ihr dran geblieben seid. Die anderen Sendungen, die kann man auf jeden Fall alle nachhören auf deradiowissen.de im Podcast. Ihr könnt aber auch einfach über netzbasteln.de gehen. Da findet ihr auch Fotos von heute, von unserem Bierexperiment, von der Chili, von dem Quadrocopter, von dem 3D-Drucker und all den ganzen anderen Dingen, die wir heute gemacht haben. Wir hören uns wieder am 14. Januar. Was wir dann machen, ist noch gar nicht klar, aber ich habe eine sehr lange Liste mit verschiedenen Themen. Vielen Dank an die beiden Gäste, Philipp Stephan und an Kaspar Metz. Mein Name ist Moritz Metz und ich sage tschüss, bis nächstes Jahr. Eine gute Zeit. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Ciao.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.